Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Zeit der Selbstverpflichtung und der Absichtserklärung ist damit in dieser Branche vorbei.
Der deutschen Fleischindustrie soll es jetzt also mal so richtig an den Kragen gehen. Und zwar mit einem neuen Gesetz. So könnte man das übersetzen, was Hubertus Heil da heute Mittag gesagt hat.
Wir beenden vor allen Dingen die organisierte Verantwortungslosigkeit in dieser Branche, die eine Gefahr geworden ist für die Gesundheit der Beschäftigten, aber auch der gesamten Bevölkerung.
Der Arbeitsminister von der SPD hat da heute also seinen Gesetzentwurf durchs Kabinett gebracht. Werkverträge in der Fleischindustrie sollen damit, naja, nicht ganz abgeschafft, aber zumindest eingeschränkt werden. Kontrollen soll es auch mehr geben, aber auch nicht sofort. Was dieses neue Gesetz also bewirken kann in dieser Branche und wo es noch hakt, das lassen wir uns gleich genauer erklären. Und wir reden heute über 100 Millionen Jahre altes Leben. Forscher haben nämlich tief im Meeresboden des Pazifik solche unvorstellbar alten Bakterien gefunden. Mikroorganismen, die sie wiederbeleben konnten. Was sagt uns das über das Leben auf der Erde? Vielleicht auch über mögliches Leben auf anderen Planeten? Ist unser zweites Thema heute. Alles an diesem Mittwoch, dem 29. Juli 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Volker in Berlin, grüß dich.
Hallo, grüß dich Tobias.
Volker, wir reden mal wieder zusammen über Werksverträge, über Tönnies und über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Was hat das Bundeskabinett da heute beschlossen?
Naja, ich meine, die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche waren ja schon länger ein Dorn im Auge. Aber das Erstaunliche dabei ist, dass tatsächlich jetzt Corona dazu führt, nämlich diese ganzen Ausbrüche in den vergangenen Monaten, dass es da urplötzlich zu Änderungen kommt. Wir erinnern uns, da lag ja vor kurzem der ganze Landkreis Gütersloh lahm, weil es eben bei Tönnies diesen starken Ausbruch gab und bei vielen anderen Fleischbetrieben auch. Und jetzt sollen eben in dieser Branche die Werkverträge konsequent abgeschafft werden. Also die Idee ist, ab dem kommenden Jahr sollen nur noch eigene Angestellte oder zumindest die von Tochterunternehmen wirklich in der Fleischverarbeitung tätig werden. Und das gilt dann für die ganze Produktionskette, also von der Schlachtung, der Zerlegung bis hin zur Portionierung, sodass da eben nicht mehr die in der Kritik stehenden Sub-Sub-Sub-Unternehmen, wie der Arbeitsminister das immer sagt, zum Griff kommen können und eben die Bedingungen besser kontrolliert werden können, als das bislang jedenfalls der Fall war.
Das würde dann aber konkret im kommenden Jahr heißen, das wäre dann nichts mehr in dieser Industrie, dass man einfach für ein paar Monate Arbeiter anheuert aus Bulgarien oder Polen, die dann herkommen, in irgendwelchen zweifelhaften Unterkünften schlafen müssen und dann nach ein paar Monaten wieder weggekarrt werden. Dieses System soll dann vorbei sein?
Naja, ganz ausschließen würde ich es nicht, denn ich habe ja schon ein Instrument genannt, was wahrscheinlich künftig stark ausgebaut wird. Das sind die ganzen Töchterunternehmen, die ja trotzdem noch da im Betrieb sein dürfen. Denn die können ja auch wiederum Angestellte aus Rumänien oder wo auch immer her quasi in ihren Lohnlisten führen und für die Arbeit anheuern. Die würden dann auch in Werkswohnungen oder wo auch immer unterkommen. Allerdings wären die Bedingungen für die Kontrollen dann einfacher, als sie bislang waren. Wir erinnern uns ja auch, als es darum ging, dann die Infektionsketten aufzuspüren, da konnte Tönnies oder andere Unternehmen noch nicht mal die Mitarbeiterlisten der Subunternehmen dann wirklich vorlegen, damit man nachprüfen konnte, wo sind die jetzt, wo halten die sich auf, haben die Infektion weiter verbreitet. Und all das soll zumindest jetzt mit diesen klareren Strukturen gewährleistet werden, weil von Töchterunternehmen müssen dann doch entsprechende Mitarbeiterlisten vorlegen. Was es im Umkehrschluss nachher für die konkreten Arbeitsbedingungen heißt. Also natürlich bleibt ein Fließband in der Fleischverarbeitung ein Fließband mit gleichem Tempo. Das wird sich dann auch beim Tochterunternehmen nicht ändern. Und die Arbeitsbedingungen werden nach wie vor bescheiden sein, solange da im Akkord gearbeitet werden muss. Aber zumindest dann die Nachverfolgbarkeit und die Frage, wird da der Mindestlohn tatsächlich gezahlt, all das lässt sich dann voraussichtlich besser prüfen, als das bislang jedenfalls der Fall war.
Und was ist mit den Unterkünften? Ich habe da immer noch diese Bilder vor Augen von wirklich völlig abgerissenen Wohnungen mit vielen Betten in einem Zimmer, wo dann mehrere Männer in Unterhemden sitzen und sozusagen auf die nächste Schicht warten. Wird das vorbei sein?
Naja, auch da werden jetzt zumindest klare Mindeststandards gefordert. Der genaue Gesetzesentwurf liegt damit noch nicht vor. Es ist ja heute erstmal nur, dass die Eckpunkte verabschiedet werden. Aber da sollen eben bessere Mindestbedingungen dafür sorgen, dass die hygienischen Bedingungen eingehalten werden, dass eben die Menschen nicht so sehr gepfercht werden, wie wir das bislang aus vielen Bildern kannten, und dass dann eben die Voraussetzungen andere sind, als sie bislang umgesetzt wurden.
Und was passiert mit Unternehmen, die sich nicht an diese neuen Spielregeln halten?
Naja, das ist interessant. Da wurde dann der Strafrahmen erhöht von 15 auf 30.000 Euro. Und diese 15.000 Euro, die gelten schon seit 1994. Also seitdem hat man sich eigentlich schon nicht mehr drum gekümmert. Und jetzt wird das angepasst, wird das verdoppelt. Und nachher für die Prüfung und die Kontrolle, da sind ja wiederum die Länder zuständig. Und das ist dann auch so ein kleiner Haken an der Geschichte. Dieser Prüfungsrhythmus, der soll ab 2026 erhöht werden. Also in erstmal 5 Jahren oder 6 Jahren. Und das hat wieder viel damit zu tun. Das ist die Zuständigkeit der Länder. Da kann der Bund zwar fordern, aber er kann es nicht unmittelbar einfordern. Das muss von den Ländern umgesetzt werden. Und wir wissen von all den Geschichten, da gibt es zu wenig Personal. Da ist in den letzten Jahrzehnten überall deutlich gespart worden, auch bei der Lebensmittelkontrolle und in vielen Bereichen. Und das muss dann erst alles wieder systematisch aufgebaut werden.
Also das heißt, an der Kontrolle wird sich zumindest in absehbarer Zeit nicht so besonders viel ändern. Die wird wahrscheinlich dann nicht stark erhöht werden. Da müssen sich diese Unternehmen, wenn man das mal so sagen kann, keine Sorgen machen. Was ist denn mit diesen erhöhten Bußgeldern? 30.000 Euro hast du jetzt gesagt. Das ist jetzt das erhöhte Bußgeld schon. Das ist ja für so ein Milliardenunternehmen wie Tönnies wirklich Portokasse, oder?
Naja, das hängt jetzt davon ab, wie das tatsächlich angewandt wird. Gilt das für den Einzelfall oder gilt das dann für die Gesamtbuße? Auch da wird man dann eine genaue gesetzliche Formulierung abwarten müssen. Es kann ja auch eine Einzelfallregelung sein. Dann kämen am Ende schon ganz andere Summen zustande. Aber es zeigt jedenfalls, ich habe es schon gesagt, 1994 zum letzten Mal angepasst. Das sind so Punkte, da hat man in den letzten Jahrzehnten so gut wie nicht hingeguckt, weil alles ja recht gut funktioniert hat und günstig war. Und die Mitarbeiterüberlassung und die Subunternehmen haben natürlich auch das Geschäft der Branche angetrieben. Und man muss sagen, eben auch die Werkverträge, die gelten ja nicht nur in der Fleischindustrie, die gelten ja in vielen Bereichen. Denken wir nur an die ganzen Paketzusteller und anderes mehr. Auch das sind ja überwiegend Werkverträge. In 90% der Wirtschaft wird zumindest ein Teil über solche Werkverträge ausgegliedert. Und jetzt greift man mit der Fleischindustrie tatsächlich einen Bereich heraus, der eben über die Corona-Krise virulent geworden ist, obwohl die Umstände ja schon wirklich länger bekannt waren.
Aber es gibt da keine Bestrebung, das auszuweiten, auch auf andere Branchen. Einmal einfach, weil man sagt, solche Verträge sind eigentlich einer größeren Menschenzahl nicht zuzumuten. Das ist eigentlich ein Instrumentarium, das wir in Deutschland nicht mehr haben wollen. So eine Haltung gibt es da jetzt nicht in der Bundesregierung.
Nein, die gibt es nicht. Es gibt immer wieder den Hinweis, dass man ja auch in anderen Bereichen, denken wir an die Bauindustrie und sowas alles, dass man da auch klare Regelungen getroffen hat, zumindest beispielsweise was den Mindestlohn angeht, dass da eben auch branchenspezifische Lösungen gefunden wurden. Aber eine allgemeine Forderung, das auszuweiten, gibt es nicht. Die kommt explizit jetzt von den Linken oder von den Gewerkschaften nach dem Motto, das ist ja nur ein halbherziges Vorgehen, was der Bundesarbeitsminister hier an den Tag legt. Da müsste eigentlich noch deutlich mehr passieren. Aber seitens der Bundesregierung kommt da mit dem konkreten Gesetzesvorschlag erstmal nichts. Der konzentriert sich ganz allein auf die Branche, weshalb sich die Branche tatsächlich auch verfassungsrechtlich im Wettbewerb benachteiligt sieht, weil sie sagt, warum sollen wir andere Wettbewerbsbedingungen haben als beispielsweise die Branchen, wo Käse oder anderes verpackt wird.
Volker, wie schätzt du das denn ein? Wird sich jetzt mit diesem neuen Gesetz, wenn es so im Bundestag verabschiedet wird, wird sich damit in der Fleischindustrie etwas ändern?
Naja, es ist immer die Frage, wie gehen die Unternehmen damit um? Welche neuen kostengünstigen Umgehungstatbestände schaffen sich die Unternehmen? Die Werkverträge wurden ja genutzt, um den ganzen Prozess möglichst günstig zu organisieren. Das ist ja der zentrale Grund gewesen. Und man wird natürlich diesen Preisvorteil, den es da die ganzen letzten Jahrzehnte gab, nicht so schnell aufgeben wollen. Insofern wird man sich tatsächlich nachher ganz genau anschauen müssen, was gibt es da für neue Konstruktionen mit den Töchtergesellschaften, die aller Voraussicht nach gegründet werden? Gibt es möglicherweise auch Verlagerungsprozesse ins Europäische europäische Ausland, weil man sagt, man kann das in Polen oder in Bulgarien günstiger organisieren. Diese Drohungsszenarien der Branche gibt es, aber man wird jetzt dann tatsächlich abwarten müssen, was passiert, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist und welche Wege schlagen dann die Unternehmen ein, um eben ihr Geschäft weiter nachverfolgen zu können.
Meinst du, dass Fleisch jetzt teurer wird?
Ein Stück weit schon. Ich vermute schon, die Unternehmen werden versuchen, die Kosten umzulegen. Aber das ist auch eine Debatte, die ja auch bei uns schon länger geführt wird. Es gäbe ja auch gute Gründe, dass das Fleisch, wenn es denn besser wäre, auch teurer wird. Aber wir haben natürlich da auf der anderen Seite immer wieder die große Angst, dass der Fleischpreis in Deutschland ein Politikum ist, dass eben das günstige Grillnackensteak auch günstig bleiben muss. Insofern, das wird eine schwierige Debatte. Aber ich vermute schon, ohne Preissteigerung wird das Ganze für die Branche kaum umsetzen zu sein.
Gut, und dieses Gesetz, so wie es heute im Kabinett beschlossen wurde, das soll nur gelten für Fleischbetriebe, die größer sind als 50 Mitarbeiter. Ist korrekt, oder?
Ja, genau. Das ist der klare Versuch, ein wenig die handwerksorientierten Betriebe, 50 Mitarbeiter sind ja auch schon eine ordentliche Zahl, die ein Stück weit davon auszunehmen, weil man da davon ausgeht, die kleineren Strukturen sind a, besser regional verankert, sind ein Stück weit auch ein Mittel gegen die große Zentralisierung, die es ja in den Bereichen gegeben hat. Und man hofft so natürlich auch die Branche wieder vielleicht ein Stück weit stärker differenzieren zu können, dass vielleicht sich auch mehr kleinere Betriebe wieder ins Leben rufen. Die Branche ist in den letzten Jahren wirklich stark zentralisiert worden. Es gibt einige wenige große Anbieter in Deutschland, die das ganze Geschäft bestimmen. Und vielleicht ist das auch ein Impuls, dass es wieder mehr ein stärkeres regionales Angebot gibt. Das war zumindest die Hoffnung der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute.
Dann müssen wir uns das sicher in den kommenden Monaten noch mal genauer angucken, was sich da mit so einem Gesetz, wenn es denn so durch den Bundestag kommt, was sich dann ändert in den großen Fleischbetrieben. Volker Fintermer in Berlin, danke dir.
Gerne.
Es klingt irgendwie unfassbar. Lebewesen, die 100 Millionen Jahre alt werden und das auch noch unter widrigsten Umständen, im Boden des Pazifischen Ozeans nämlich. Ein Team aus japanischen und amerikanischen Forschern hat diese Mikroorganismen dort jetzt entdeckt und sie wiederbelebt. Wie gesagt, nach 100 Millionen Jahren. Und ich versuche mir die ganze Zeit, das irgendwie vorzustellen. Das heißt nämlich, diese winzigen Wesen haben schon gelebt, als auf der Erde noch Dinosaurier rumgelaufen sind. Das Ganze ist natürlich nicht nur eine Geschichte übers Leben, sondern auch übers Forschen unter Extrembedingungen. Dagmar Röhrlich aus unserer Forschungsredaktion beobachtet diesen Bereich seit einigen Jahren. Hallo Dagmar.
Hallo Tobias.
Dagmar, erklär uns das erstmal. Was für Lebewesen sind das, die die Forscher da entdeckt haben?
Also was man jetzt entdeckt hat, das sind zum einen Bakterien und dann Archaeen. Die sehen aus wie Bakterien, also haben keinen Zellkern, sind aber keine, sitzen auf einem ganz anderen Ast des Lebens, sind Spezialisten, die man auch noch gar nicht so lange kennt. Und die kommen auch da unten vor.
Und die kann man tatsächlich auch wahrscheinlich nur unter dem Mikroskop erkennen.
Man kann sie nur unter dem Mikroskop erkennen, ja. Sind halt Einzeller, ganz winzig.
Wie findet man solche Tiere?
Also das war ein riesiger Aufwand. Man muss sich mal vorstellen, normalerweise sind in so einem Tiefseeschlamm pro Kubikzentimeter, sagen wir mal, 100.000 Mikroorganismen. Und da sind es nur noch 1.000.
Und weil es so tief ist.
Weil es so ganz besondere Umgebung ist. Wir sind also unterhalb des südpazifischen Wirbels. Und das ist die Meeresregion mit dem saubersten Wasser überhaupt. Um so ein bisschen einzugrenzen, im Norden wäre der Äquator, im Süden dieser Zirkumpolarstrom, der um die Antarktis herumflitzt. Dann haben wir Südamerika und Australien als Ost- und Westbegrenzung. Und in dem Gebiet sind wir. Und da sind wir relativ weit unter diesem Wirbel, relativ weit weg vom Land. Das heißt, da gibt es kaum irgendeinen Eintrag von irgendwelchem Sediment, das aberodiert worden ist vom Land und was dann reinkommt. Es gibt da auch extrem wenig Nährstoffe, schon im Oberflächenwasser. Das heißt, es gibt dort auch sehr wenig Leben. Auch im Oberflächenwasser sind sehr wenig Planktonproduktion. Und damit rieselt auch ganz wenig runter auf den Meeresboden. Das heißt, wer am Meeresboden lebt, hat auch wenig zu essen. Und dann auch, wenn es dann in den Meeresboden reingeht, weil halt im Laufe der Zeit doch noch ein bisschen Sediment obendrauf fällt, dann ist halt noch viel weniger da.
Also nur um das nochmal richtig zu verstehen, wir sind da sozusagen mit diesen Forschern jetzt mitten im Pazifik.
Weit weg von allem.
Weit weg von allem, von allen möglichen Umwelteinflüssen. Wie sind die dann auf den Meeresboden gekommen, um danach diesen Bakterien zu suchen? Wie sind die darunter gekommen?
Die haben also mit der JOIDES Resolution, das ist ein berühmtes US-amerikanisches Forschungsbohrschiff, dorthin eine Exkursion gemacht und haben dort gebohrt. In Wassertiefen von bis zu 5700 Metern. Und dann sind sie ein paar hundert Meter tief in den Boden reingegangen mit diesen Bohrungen. Und ja, da haben sie dann die Bohrkerne rausgezogen und sich dann das Ganze angeschaut, was drin ist.
Und was genau haben sie dann da rausgezogen?
Also die Gesteine, die man da dann rausgezogen hat, die waren zwischen 13 Millionen und 100 Millionen, 101,5 Millionen Jahre alt. Das haben Datierungen dann ergeben. Und dann war das extrem schwierig, da die Proben zu nehmen. Man muss ja ganz, ganz, ganz sauber arbeiten, damit halt nicht irgendeine moderne Bakterie da reinkommt, das ganze Ergebnis verfälscht. Das ist also schon eine Herausforderung. Und der Forscher, der das Ganze macht, der Yuki Murono, ist da ein Weltspezialist für, der ist führend. Die haben dann aus der Mitte dieses Bohrkerns eine Probe rausgenommen unter extrem sauberen Bedingungen. Und dann habe ich natürlich diesen, ja, Quarzschlamm, der da im Endeffekt im Meeresboden aufbaut und muss da dann irgendwie schauen, sind da überhaupt Mikroorganismen drin? Bei 1000 pro Kubikzentimeter ist es schon sehr schwer, die zu sehen. Das ist ja fest, das ist ja jetzt festgepackt, das ist nicht irgendwie was Lockeres. Man muss dann wirklich genau suchen, im Grunde genommen schon. Und dann muss ich die befreien daraus, aus diesem Sediment. Und das hat er auch mit ganz aufwendigen Verfahren gemacht, unter anderem, weil die Mikroorganismen halt leichter sind als der Quarzsand, dann schwimmen die auf, dann wird das gereinigt und filtriert und mit ganz vielen Tricks hatte er dann diese 7000 Mikroorganismen insgesamt rausgefischt und die wurden dann weiter behandelt, um die weiteren Forschungen zu machen.
Und wie hat er denn rausgefunden, dass die so alt sind, 100 Millionen Jahre?
Das war über die Datierung des Gesteins. Also man hat halt erstmal datiert, wie alt ist das jetzt, was ich daraus hole und konnte dann daraufhin sagen, aha, dann ist das, was da jetzt drin liegt, was da eingezwängt in den Poren ist von diesem Material, das ist dann auch so alt.
Und das sind tatsächlich dann Bakterien, die sich, wenn man sie unterm Mikroskop anguckt, auch noch bewegen?
Nein, also man hat, unter dem Mikroskop sieht man erstmal da nur, es ist irgendeine Zelle, die da ist. Und das ist auch ganz aufwendig. Also es hört sich jetzt einfach an, aber es ist extrem schwierig. Und dann hat er halt versucht, leben die überhaupt noch? Man weiß, da gibt es so gut wie nichts zu essen. Und es kann ja durchaus sein, dass da noch irgendeine Zelle liegt, aber die kann ja ein Zombie sein sozusagen. Also einfach nur irgendwie noch lebendig, aber halt nicht mehr richtig. Oder ob die noch richtig in Anführungsstrichen lebendig sind. Nachdem sie offensichtlich Millionen Jahre unter extremsten Hungerbedingungen ja, im Sediment drin waren. Und ja, dazu hat man ihnen Nährstofflösungen gegeben, ganz spezielle, wo Markierungen drin waren über schwerere Varianten von Stickstoff und Kohlenstoff, um zu sehen, nehmen die das auf? Und dann hat man gesehen, aha, nachdem man halt eine Weile gewartet hat, die nehmen das tatsächlich auf und begannen sogar sich zu teilen. Und das war vollkommen unerwartet. Das heißt, obwohl die da unten eingesperrt waren, die haben dann angeguckt, wie viel Platz hatten die überhaupt, können die sich bewegen? Die konnten sich nicht bewegen. Der Porenraum war kleiner als so ein Mikroorganismus eigentlich ist. Das heißt, die waren so richtig eingezwängt da, wo sie lagen, kamen nicht weg und müssen irgendwie noch genug Energie gekriegt haben, um halt Reparaturmechanismen über die Zeit hinzuerhalten. Denn auch wenn sie nichts machen, irgendwas geht immer kaputt in der DNA. Und ja, das haben sie dann offensichtlich reparieren können, aber nicht mehr. Mhm. Und kaum waren sie dann unter netten Bedingungen, dass ein netter Mikrobiologe ihnen was zu essen gegeben hat, schon haben sie wieder losgelegt, haben begonnen, ja, sich zu ernähren, haben begonnen sogar sich zu teilen.
Dagmar, ich muss das mal kurz erklären, während wir hier im Studio zusammenstehen und so reden und du erzählst das. Du redest dabei auch sehr schön mit deinen Händen übrigens. Schade, dass das niemand sehen kann, aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass die Mikroorganismen da so völlig eingezwängt liegen, machst du tatsächlich so eine Handbewegung wie ein kleines Baby, das sozusagen eingezwängt in seinem Körbchen liegt. Mich würde da jetzt interessieren, weiß man schon, wie diese Mikroorganismen das geschafft haben, so lange zu überleben? Woran, Woran liegt das?
Das ist ein riesiges Rätsel. Überhaupt diese ganze tiefe Biosphäre, von der wusste man vor 15, 20 Jahren überhaupt nicht, dass es sie gibt. Das also tief, kilometertief unter dem Meeresboden. In Japan hat man, vor der japanischen Küste hat man eine Stelle gefunden, wo in 2,5 Kilometern Tiefe immer noch Organismen waren, lebendige Bakterien, die damals irgendwann einmal in einen Meeresboden eingebettet worden sind und dann runtergesunken sind, bis sie tief im Meeresboden drin waren. Und die leben auch noch. Wie die das machen, weiß keiner. Das ist Forschungsgegenstand. Aber es zeigt eigentlich, wo die Grenzen des Lebens liegen, nämlich, dass man die gar nicht so genau bestimmen kann, dass man auch nicht so genau zwischen was lebt und was lebt nicht, was ist tot, unterscheiden kann. Wenn man geht davon aus, dass diese Mikroorganismen, die man jetzt gefunden hat, dass die sich im Laufe der 100 Millionen Jahren vielleicht mal geteilt haben oder auch ein paar Mal geteilt haben, aber ganz, ganz, ganz extrem selten, weil man einfach nicht genug Energie hat. Denn die haben noch nicht mal genug Energie gehabt, um so eine Schlafform von Bakterien zu bilden. Sporen heißen die, wo die im Prinzip lange Zeiten, schlechte Zeiten überdauern können. Dafür reichte die Energie nicht aus. Erst recht dann nicht, um sich zu teilen. Das heißt, die sind wirklich uralt. Jedes einzelne Bakterium, was da ist, muss uralt sein. Wie alt genau, muss man auch schauen, weiß man auch nicht. Aber wie die das gemacht haben, es kann nicht, da ist dann wirklich die Frage, lebt noch etwas, was sich in diesen 100 Millionen Jahren x-mal geteilt hat, ganz selten geteilt hat, oder ist das eigentlich tot? Und man sieht halt, es lebt, denn man kann es wiederbeleben. Und sie sind dann noch so gesund, dass sie halt sich weiter teilen. Mhm. Das ist also wirklich ein Wunder. Und wie sie das schaffen, das ist ein großes Rätsel, aber es zeigt, extremer Nahrungsmangel ist keine Grenze des Lebens. Jedenfalls nicht so ohne weiteres.
Das wäre jetzt meine Frage. Welchen Sinn hat so eine Art von Forschung? Was sagt uns das, wenn Forscher da eben in 100 Metern Tiefe unter dem Pazifik Leben finden, Leben, das auch noch 100 Millionen Jahre alt ist?
Also zum einen ist es natürlich hochspannend, so etwas überhaupt zu finden. Das ist schon an und für sich unglaublich. Das sind vielleicht die ältesten Lebewesen auf der Erde. Vielleicht finden wir irgendwann mal noch ältere. Aber das ist schon ein Umstand, der ins Erstaunen versetzt. Aber die Suche nach den Grenzen des Lebens ist natürlich zum einen interessant mit Blick auf, was ist möglich auf anderen Planeten. Weil inzwischen klar ist, ganz hoher Druck, Nahrungsmangel, auch hohe Temperaturen sind keine wirklich klaren Grenzen. Welche Grenze jetzt bei den Temperaturen da sein wird, da gibt es bestimmt eine, irgendwann ist alles abgekocht. Aber das hängt alles so von vielen Faktoren ab, dass es erstaunlich ist. Das kann man nicht so klar fassen. Und das auch noch wichtig ist das Ganze mit Blick auf die großen Kohlenstoffkreisläufe. Denn da haben wir jetzt plötzlich eine riesige neue Biosphäre, die auch Kohlenstoff beherbergt, die Kohlenstoff verarbeitet, die auch unter Umständen dann irgendwann mal Methan in die Umwelt wieder freisetzt, von der wir nichts gewusst haben. Also welche Rolle die in diesem großen biogeochemischen Zyklus der Erde oder Zyklen der Erde spielt, das ist unklar. Aber so riesig wie dieses Gebiet ist, das kann schon durchaus eine Rolle spielen, denn ja, anscheinend leben die überall im tiefen Untergrund.
Spannende Fragen. Zum Schluss noch, ich nehme mal an, die Forschung geht jetzt weiter, wie diese Lebewesen das geschafft haben. Gibt es da irgendeinen Zeithorizont, bis wann man da wahrscheinlich Näheres weiß?
Ich würde da jetzt nicht drauf wetten. Es laufen ganz viele Untersuchungen, auch an verschiedenen Orten, wo jetzt tiefe Biosphäre untersucht worden ist. Und ich glaube, dass wir da in den nächsten 10, 20 Jahren richtige Überraschungen erleben werden. Aber jetzt kann man, glaube ich, nicht sagen, weiß ich, in 2 Jahren wissen wir da mehr. Man muss jetzt auch erst mal schauen, wie sieht die DNA aus, also die Erbsubstanz. Was für Tricks haben die? Sind das spezielle Organismen, die jetzt nur da unten vorkommen? Das sieht bis jetzt nicht so aus, sondern die haben immer irgendwelche Ahnen in unserer Welt. Das kann im Meerwasser sein, wie in dem Fall. Das scheinen Bakterien zu sein, die normalerweise auch im Salzwasser schwimmen. Das kann der Waldboden sein, wie vor Japan. Also wer lebt da? Was zeichnet die Überlebenden aus? Welche Rollen spielen beispielsweise Viren in diesen Umwelten? Ohne Viren wäre es da wahrscheinlich ganz noch viel ärmer als so. Denn die Viren sind dort gefunden worden, jetzt nicht in dieser speziellen Bohrung, sondern in anderen Bohrungen. Und da hat man den Verdacht, dass die einfach hin und wieder mal einen Mikroorganismus töten. Und das ist dann für die anderen, die da rum sind, natürlich Frischfutter. Also es sind ganz spannende Ökosysteme, die sich da unten entwickelt haben, über die wir bestimmt in den nächsten 10, 20 Jahren sehr viel mehr lernen werden.
Dagmar Röhrlich, dann danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute das zu erklären. Danke dir.
Gerne.
Soweit also hier der Tag aus der Deutschlandfunk-Redaktion. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli. Morgen ab 17 Uhr gibt's uns wieder in der DLF-Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.